Einen wunderschönen guten Tag, Servus, ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 28. Februar 2022 zur 652. Folge Verbindet Punkte. Ganz frei nach Sokrates. Ich glaube, dass ich nichts glaube. Mein heutiger Titel. Und ja, wie gesagt, nicht nur, wenn es um die globale Bühne der Tagesaktualitäten geht, sondern generell bin ich der Meinung, dass man nichts, was uns da präsentiert wurde, nicht nur aus den letzten 2 Jahren, sondern generell glauben sollte. Wir dürfen nicht vergessen, dass diejenigen, die uns jetzt natürlich ganz wahrheitsgemäß, ganz objektiv über diesen sogenannten Ukraine-Krieg berichten, diejenigen waren, die uns seit 2 Jahren über die Pandemie angelogen haben. Und ja, da richtet sich der Blick natürlich vor allem auf die internationalen Mainstream-Medien. Und daher empfehle ich auch hier jedem, in der Ruhe zu bleiben, die Dinge abzuwarten, sich nicht allzu sehr triggern zu lassen, wie es immer so schön heißt. Und ja, einfach mal nichts zu glauben und dann weiterzusehen. Es ist ja auch so, dass es, gerade wenn es um Kriege geht, seit 1945 und auch davor mit Sicherheit immer, die Situation so war, dass das Volk angelogen wurde. Es gibt ein schönes Zitat, ich weiß gar nicht von wem. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, ist schon ein etwas älteres Zitat. Und ja, so dürfen wir das auch hier betrachten. Was ist tatsächlich die Wahrheit? Und gerade wenn wir auf diesen sogenannten Kriegsschauplatz Ukraine blicken, dürfen wir uns die Frage stellen, ich habe heute einige Beispiele dabei, wieso werden uns denn gefälschte Bilder vorgesetzt? Liegt es vielleicht daran, dass es keine echten Bilder gibt? Ja, kleine Denkaufgabe. Halte es weiterhin so, dass ich hier nichts, aber auch tatsächlich gar nichts für wahr halte. Und vor allem, wenn die Dinge so laut herkommen wie in diesen Tagen, ja, sollte man sich tatsächlich zweimal einen Gedanken machen. Das bringt mich auch zu meinem Credo, macht euch die eigenen Gedanken, ich kratze hier nur an der Oberfläche. Und ja, wir beginnen gleich mit den Meldungen. Auch heute gibt es wieder viel zu tun. Ich kann natürlich nicht abstreiten, dass wir hier eine neue Ebene betreten haben, einen neuen Akt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ich gehe davon aus, dass sich die Dinge auch in den nächsten Tagen vor allem noch beschleunigen werden. Wir haben unglaublich große Bewegungen gesehen, sei es das SWIFT-Abkommen, dass da jetzt ein bisschen auf die Probe gestellt werden wird, sage ich mal, oder gewisse Dinge. Wenn es rund um Corona geht, auch da sind die Dinge relativ klar meines Erachtens. Und ja, so schauen wir uns einfach an, was uns heute geboten wird. Ja, ein Blick auf die Vergangenheit. USA, 44 An- und Übergriffe auf andere Länder. Und zwar geht es da um einen Zeitraum seit August 1945, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, haben die USA 44 Staaten rund um die Welt angegriffen. Hat in allermeisten Fällen niemanden interessiert, außer diejenigen, die da angegriffen wurden. Und ich bringe diesen Artikel, um zu veranschaulichen, dass es immer sehr, sehr wichtig ist zu betrachten, wer denn hier als sogenannter Aggressor agiert. Sind es die Richtigen? Stört es niemanden? Macht's der böse, böse Putin? Dann ist natürlich Land unter. Allein das sollte vielen Menschen zeigen, dass hier, wie immer, wenn es um Krieg und auch um andere Sachen geht, gelogen wird und auch natürlich manipuliert wird, dass sich die Balken biegen. Ja, ein aktuelles Beispiel, ganz frisch. Das Pentagon sagt, dass man Al-Shabaab attackiert hat in dem ersten Luftschlag der Amerikaner auf Somalia seit August. Ja, hören wir natürlich überall, auch in den deutschen Medien, aber ich habe schon angedeutet, die Vorzeichen scheinen bei den Amerikanern ja weiterhin zu stimmen. Ja, währenddessen bereitet sich Taiwan ebenfalls auf gewisse Dinge vor. Es versetzt die Armee in Alarmbereitschaft, auch über Taiwan und den chinesischen Konflikt. Hören wir in den deutschen Medien relativ wenig, wie gesagt. En vogue ist momentan das Thema Ukraine. Und ja, ich bin schon auf die Mainstream-Medien eingegangen, auch auf die Bild-Zeitung. Wir haben in der letzten Sendung gesehen, dass da durchaus auch der ein oder andere Fehler, Fauxpas, geschehen ist. Natürlich keine Manipulation, sondern Inkompetenz, so wie immer, wenn man erwischt wird. Und ja, die Bild macht weiter und ja, fast Meldungen wie aus alten Tagen. Man konnte ja schon ganz, ganz kurz die Hoffnung haben, dass die Bild-Zeitung hier ein bisschen den Tenor geändert hat. Zumindest, wenn man auf das Thema Corona geblickt hat. Hier, wenn es um die Ukraine geht, ja, läuft man wieder zu alter Höchstform auf. Eine Angst, die bislang unwirklich schien, heißt es hier, kommt jetzt der dritte Weltkrieg. Ja, der dritte Weltkrieg. Wir hatten Iran, wir hatten Nordkorea, wir hatten Syrien und noch das ein oder andere weitere Beispiel. Und ja, immer in den letzten 3 bis 4 Jahren ist der viel zitierte Weltkrieg ausgefallen. Ich gehe auch davon aus, dass er dieses Mal nicht zustande kommen wird, auch wenn hier natürlich die Situation durchaus noch ein bisschen ernster wirkt. Aber ja, was macht die NATO tatsächlich? Sie lässt die Ukraine alleine, schickt ein paar Waffen. Was soll man sagen? Ich werde im Folgenden doch drauf eingehen. Putin droht der Welt mit Konsequenzen, die sie in ihrer Geschichte noch nicht erlebt haben. Ich sehe hier sehr wohl hinter der Oberfläche eine Bewegung, die tatsächlich historisch werden wird, aber davon lesen wir in den Mainstream natürlich noch nichts. Da geht es um gewisse Rechtsstaatlichkeiten, da geht es um ja, Begriffe wie ja, das Martial Law zum Beispiel und viele, viele andere Dinge. Eventuell auch eine tatsächliche tiefgreifende Veränderung im Weltfinanzsystem. Alles Dinge, die da mitschwingen. Und auch da sehen wir ja große Entwicklungen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf SWIFT blicken. So, ja, wo wir gerade beim Dritten Weltkrieg und gewissen Befürchtungen sind, ein Schenkelklopfer hier von der FEMA, der amerikanischen Katastrophenbehörde. Auch im Falle einer nuklearen Explosion, bitte bewahren Sie weiterhin das Social Distancing und tragen Sie eine Maske. Gut, das mit der Maske kann man noch ein bisschen verstehen. Man tauscht einfach die FP2-Maske mit einer Gasschutzmaske aus, was das hilft bei einer Explosion atomaren Ausmaßes. Ja, darf sich jeder selber ausrechnen. Und ja, dieses Thema des Atomkrieges ja auch etwas, was man durchaus ein bisschen näher betrachten könnte. Ja, wieso kann man denn als Tourist nach Tschernobyl fahren? Wieso ist das so? Wieso wohnen ja immer noch Menschen in Nagasaki, in Hiroshima? Alles Fragen, die da natürlich ja, erörtert werden dürfen. Aber das soll jetzt nicht mein Thema sein. Die gute Nachricht des Tages. Die Corona-Pandemie ist vorbei. Karl Lauterbach geht demonstrieren. Auch hier natürlich, wenn die Vorzeichen stimmen. Gute Demo, wenn sie sich hier gegen einen mörderischen Diktator richten. Richten sich die Demonstrationen gegen die beste Bundesregierung aller Zeiten, ist es natürlich ein No-Go. Auch das zieht sich wie ein roter Faden jetzt durch die letzten Monate und Jahre. Ja, hier der Tweet von Karl Lauterbach. Wir demonstrieren für Freiheit und Demokratie und damit gegen den narzisstischen Diktator Putin. Protestieren ist nicht alles, aber es gehört dazu, es zeigt unsere Haltung. Ja, immer wieder schön die Haltung zeigen und für viele Beobachter beendet da Karl Lauterbach tatsächlich inoffiziell die Pandemie. Das Ganze ist nicht mehr ernst zu nehmen. Lauterbach teilt Tweet von Ukraine-Demo. Im Netz gibt es Zuspruch und Kritik. Ja, Hohn wird hier noch vergessen. Ich kann das Ganze tatsächlich nicht mehr ernst nehmen. Aber das geht mir schon länger so und da bin ich wahrscheinlich nicht allein. Eine weitere Forderung von Karl Lauterbach, wie gesagt, Corona läuft aus, nun muss man wieder ein bisschen was fürs Klima tun. Lauterbach fordert massive Reduzierung des Fleischkonsums und kritisiert Naturschützer. Ja, auch ein Thema für sich. Der Fleischkonsum wird hier gleichgesetzt mit der Massentierhaltung, die man natürlich nicht gutheißen kann. Damit wird aber ein Prozess in Gang gesetzt, der den Menschen generell mal wieder ja ein weiteres Recht wegnehmen will, hin zum Sojaboy. Ein Thema, das wir uns auch schon seit längerem immer wieder anschauen, dass hier eine gewisse Verantwortlichkeit beim sogenannten Konsumenten, eine gewisse Regionalität wieder aufleben sollte, sollte den meisten klar sein. Und wenn wir uns ja zum Beispiel das Subventionssystem der EU anschauen, ja, müssen wir auch nicht weiterreden. Wir erleben immer wieder, wie hier die Rechte einzelner Minderheiten, auch Tieren in diesem Fall, hochgehalten werden, um die Mehrheit zu entrechten. Und das ist ein Vorgang, den wir bei vielen, vielen Themen beobachten können. Nun gut, ich habe schon gesagt, die gleichen Medien, die jetzt Krieg schreien, haben die letzten 2 Jahre Pandemie geschrien. Und daher rufe ich tatsächlich alle nochmal auf, das Ganze wirklich mit Vorsicht zu genießen, was hier kommt. Wir haben hier nun alle in Blau und Gelb den ukrainischen Farben. Auf Twitter hat man nun ja die Masken-Smileys mit der ukrainischen Flagge getauscht. Aber auch hier, ja, wunderbares Bild, wie ich finde. Die Maske verschwindet im unteren Bildbereich, während hier zentral hier die ukrainische Flagge eben auftaucht. Alles Framing, billigste Art meines Erachtens, und die Leute fallen weiterhin drauf rein, als wenn man aus Corona nichts gelernt hätte. Und ja, wunderbarer Artikel hier. Wenn Krisen verdrängen. Seit 2 Jahren prägt die Corona-Pandemie unser Leben. Wie geht es nun weiter? Ja, und in dieser Woche rückt Corona eben in den Hintergrund. Eine Sache, die ich seit längerem andeute, man braucht eine neue Krise, macht jetzt hier Krieg mit der Ukraine, über die man halten kann, was man will. Ich versuche da relativ objektiv zu bleiben. Und ja, meines Erachtens die vorletzte Karte im globalen Theaterstück, aber auch im Hintergrund geführten Krieg gegen den tiefen Staat. Also lasst euch hier bei denen nicht an der Nase herumführen. So, dann schauen wir uns diesen Krieg an, der ja die heutige Sendung natürlich dominieren wird. Von einem Sonntag in Blau-Gelb, vereint in der Wut auf Putin. Ja, da hat man endlich wieder ein Feindbild. Der Tag hat wieder Struktur. Während die Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu einer historischen Sitzung zusammenkommen, strömen vor dem Parlament Hunderttausende zu einer Demonstration gegen Putins Krieg gegen die Ukraine zusammen. Nichts scheint an diesem Sonntag normal. Und hier haben wir schon gewisse Nazi-Vergleiche. Die haben ja auch immer noch Konjunktur in diesen Tagen. Ja, sie wollen ein Zeichen setzen gegen Putin. Hier können sie jetzt demonstrieren. Wie gesagt, jetzt passen die Vorzeichen wieder. Man möchte das Volk auf der Straße haben und treibt es hinaus. Und ja, nicht nur in Berlin demonstrierten Hunderttausende, wie es hier heißt. Wie gesagt, mit diesen Zahlen wird gespielt, die kann man glauben oder nicht, sondern ja, weltweit sehen wir Demonstrationen hier nochmal zu Berlin. Friedensdemo in Berlin platzt aus allen Nähten, wie es heißt. Aber auch in München wurde zum Beispiel demonstriert und ja, auch in der Ukraine und in Moskau wurde gegen Putins Krieg, wie es immer so schön heißt, auf die Straße gegangen. Ja, in Russland regt sich der Widerspruch der speziellen Militäroperation auf den Straßen und im Internet. Präsident Wladimir Putin stellt die wesentlichen Gegner in der Ukraine neuerlich als Nazis dar. Ja, wer sind hier die tatsächlichen Nazis? Das ist eine Frage, die eventuell eine gewisse Geschichtsaufarbeitung zur Folge hat. Auch das, ja, werden wir eventuell in der Folge sehen. Und ja, heißt es in Berlin, Prag, München und Co. Hunderttausende gegen Putin auf der Straße. Schön. Endlich dürfen die Menschen wieder raus und wir sehen hier ganz, ganz viele Maskenträger. Natürlich, eventuell gibt es eine gewisse Korrelation zwischen dem Verhältnis, dem Glauben an die Corona-Pandemie und einem Zuspruch für die Ukraine, würde ich mal sagen. Eine Sache, die natürlich auch umgekehrt funktioniert. Je weniger ich die Pandemie für voll genommen habe, desto weniger ernst sehe ich nun die Situation in der Ukraine. Wir waren in Prag, bleiben wir kurz in Tschechien. Dort sehen wir an einem Beispiel hier von Thomas Röper, wie gut die Demokratien im Westen weiterhin funktionieren. Für die Unterstützung des russischen Vorgehens in der Ukraine drohen in Tschechien nun 3 Jahre Haft. So viel zur freien Meinungsäußerung. Und ja, schauen wir uns ein bisschen um international. Schweden boykottiert Russen. Die russische Invasion in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die WM-Playoffs im Fußball. Polen und Schweden wollen nicht gegen Russland antreten. Ja, Robert Lewandowski hat auch eine gelb-blaue Armbinde jetzt getragen beim Spiel gegen Frankfurt am Samstag. Und ja, da darf man sich mal wieder wunderbar positionieren. Ist es nicht schön? Bleiben wir kurz beim Fußball. Ein bisschen off-topic. WM-Ausrichter investierte viel. Bearbeitete Katar ex-DFB-Bus mit CIA-Methoden, wird hier gefragt. Aber wie gesagt, auch das nur am Rande. Sport wendet sich gegen Russland. Judo-Weltverband suspendiert Wladimir Putin. Wie gesagt, der wohl momentan politisch unkorrekteste Mensch der Welt. Er liefert sich ja da seit Jahren einen Schlagabtausch mit Donald Trump, wenn es um dieses Thema geht. Und ja, wir sehen die Entwicklung in Deutschland. Es ist wieder schick, hier den Ausländerhass zu pflegen. Wie gesagt, es geht gegen die Russen. Alles ganz normal. Droht jetzt eine neue Hetze gegen Russen statt Ungeimpfte. Wirt will russische Staatsbürger nicht mehr bedienen. Ja, man stelle sich vor, es ginge hier gegen Afrikaner, gegen Behinderte, gegen Radfahrer oder wie auch immer. Der Aufschrei wäre sehr, sehr groß. Aber auch hier passen die Vorzeichen. Es geht gegen Russen. Da ist dann alles okay. Das beste Deutschland seiner Zeit, aller Zeiten, hat mal wieder nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte gelernt. Und damit wiederholt sie sich natürlich im ein oder anderen Aspekt. Es gibt auch Stimmen, die hier eine andere Sichtweise darbieten. Kuba macht die USA und NATO für die Entwicklung in der Ukraine verantwortlich. Damit sind sie nicht alleine. Wenn wir gleich sehen, Serbien aus eigenem Interesse gegen Russland Sanktionen. Es gibt die Länder, wir haben es schon von Assad aus Syrien gesehen. Und es gibt die ein oder andere Überraschung hier natürlich. Bolsonaro möchte Putin nicht verurteilen und sagt, dass Brasilien weiterhin neutral wegen dieser Invasion bleiben wird. Ist vielleicht nicht so überraschend. Überraschender vielleicht, dass Saudi-Arabien nun bestätigt hat, dass die Abmachung zur OPEC Plus mit den Russen bestehen bleibt. Also auch die Saudis schlagen dann nicht in die Kerbe des Westens mit ein. Mohammed bin Salman hat ja auch eine gewisse Geschichte. Wir erinnern uns an die ersten Reisen von Trump während seiner Amtszeit. Ja, es geht weiterhin um die Bekämpfung einer international operierenden Mafia. Und ja, das kündigt sich an der Oberfläche minimal an, weiterhin, wie ich finde. Und ja, hier heißt es, Experten haben seit Jahren gewarnt, dass die NATO-Expansion genau zu dem führen wird, was wir jetzt hier gerade in der Ukraine sehen. Und sowohl die NATO-Expansion als auch den seit 2014 währenden Krieg gegen die russischstämmige ukrainische Bevölkerung. Und ja, irgendwo hat dann der Russe gesagt, irgendwann, jetzt ist Schluss, Njet. Und ja, das kann man gutheißen oder auch nicht. Natürlich sehen wir hier eine gewisse Eskalation. Das will ich gar nicht schönreden. Allerdings werden wir tatsächlich sehen, was die wahren Ergebnisse dieser Intervention sein werden. Wir haben angedeutet, dass es da wohl das ein oder andere Biolabor gab in der Ukraine. Es wurden ja sehr, sehr viele Militärstützpunkte vernichtet. Es gab die Einnahme von Tschernobyl. Wie gesagt, ich denke, die internationale Gemeinschaft, wie es immer so schön heißt, weiß ja vielleicht in den engeren Kreisen ganz genau, was hier bekämpft wird. Aber wenn wir auf die Medien blicken oder die Bevölkerung der Staaten, die haben keine Ahnung weiterhin, was hier tatsächlich läuft. Ich will nicht sagen, dass ich eine Ahnung habe. Ich rede es mir nur schön. Ihr kennt mich. Macht euch eure eigene Meinung. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig weiterhin in diesen Tagen. Hier heißt es, zum ersten Mal in der Geschichte der NATO, der Westen macht ernst. Bündnis schickt tausende Soldaten und Kriegsschiffe an die Grenze. Ja, kann man jetzt argumentieren, dass hier die NATO nun doch eingreift. Wir werden sehen. Ich gehe nicht davon aus. Ja, hoffe, dass ich mich da natürlich nicht täusche. Aber ja, das werden wir auch in den nächsten Tagen beobachten können. So, bei einer Klimakonferenz hat sich nur ein russischer Delegierter für den Ukraine-Krieg entschuldigt. Ja, ob er tatsächlich da als ein offizieller Beamter der Russen gesprochen hat oder als Privatmann, darf jeder selbst rausfinden. Ich sehe sehr wohl, dass es auch innerhalb Moskaus einen großen Widerstand gibt, auch großes Unverständnis. Aber wie gesagt, ich spreche da immer wieder auf das Treffen von Trump und Putin in Helsinki auf. Und ich würde weiterhin auch einen Xi Jinping mit ins Boot holen. Die drei haben einen Auftrag, einen klaren meines Erachtens, der sich auch in den nächsten Monaten zeigen wird. So, angebliche Demütigung des eigenen Landes, wo Putins Strategie Parallelen zu Hitler aufweist. Ja, der nächste Hitler-Vergleich. Wie gesagt, wenn die Vorzeichen stimmen, dann passt es ja immer auch. Russische Desinformation, natürlich machen das nur die Russen. Warum spricht Putin von Nazis und Genozid? Ja, sie schwitzen meines Erachtens in ihren Redaktionsstuben. Ich denke, der ein oder andere weiß ganz genau, welche Stündchen hier geschlagen hat. Ja, die rote Mappe hier hat auch ja beim ein oder anderen Anon für Aufsehen gesorgt. Wig for Red hier das Thema, aber ja, das kann man so interpretieren oder auch nicht. So, Israel, Israels bekannteste Holocaust-Institution verurteilt Putins Denazifizierungskampagne der Ukraine. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Wie gesagt, schwieriges Thema natürlich. Und ja, der nächste Aufreger am gestrigen Sonntag. Putin bringt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft, hieß es da. Die Nerven im Kreml liegen blank. Die Offensive kommt nicht wie geplant voran. Ukrainische Streitkräfte leisten unerwartet großen Widerstand. Gleichzeitig wächst die Angst. Wird Putin nun seine Kriegstaktik ändern? Ja, und man befürchtet hier oder erhofft sich, je nachdem, wie da die Standpunkte sind, im Westen einen Atomkrieg. Und hat hier, ja, von der Alarmbereitschaft der Atommächte gesprochen. Es wurde ein bisschen relativiert. Hier Putin versetzt russische Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft. Es gibt aber dennoch noch den ein oder anderen Journalisten hier, derjenige, der für Phoenix Twitter bedient, hat gemerkt. Als Reaktion auf die Sanktionen gegen den Kreml versetzt der russische Präsident heute die Abwehrstreitkräfte seines Landes in Alarmbereitschaft. Unser Dolmetscher sagt Atomstreitkräfte. Das ist aber wohl nicht korrekt. Ja, und genau so entstehen Fake News, so entsteht Panik, so entsteht Propaganda. Und ja, da haben wir ganz, ganz viele Beispiele dabei. Es ist wirklich zum Schreien, wie absurd die Dinge teilweise liegen. Ja, hier heißt es, das ukrainische Verteidigungsministerium hat ein gefälschtes Video einer Luftschlacht gepostet. Wie gesagt, als erstes stirbt die Wahrheit. Und ja, da könnte man eine ganz, ganz lange Liste machen. Ich habe einige Beispiele dabei. Hier die Ukrainer, die dem russischen Kriegsschiff gesagt haben, dass sie sich selbst penetrieren sollen, könnten immer noch am Leben sein, sagen nun Beamte. Das ist eine Sache, die ebenfalls ja, ganz breit in den Mainstream-Medien ausgebreitet wurde. Die Menschen wurden als Helden gefeiert und wurden dann trotzdem verhaftet. Wir haben ganz, ganz viele Falschmeldungen zum Ukraine-Konflikt als Lackmustest für russophobe Menschenfeindlichkeit. Die Flut an Fake News und absichtlichen Falschinterpretationen des Geschehens in der Ukraine ist bei aller Schädlichkeit auch nützlich. Sie zeigen die russophobe Menschenfeindlichkeit derer, die nun demonstrativ ihren Glauben an deren Authentizität bekunden. Ja, und die Frage ist tatsächlich, wieso sehen wir keine echten Bilder? Gibt's keine, oder wie ist hier die Situation? Nur eine Frage für einen Freund. Ihr kennt es. Medienkrieg zwischen Deutschland und Russland. Putin bringt es zutage. Deutsche Medien werden mit Staatshilfen mitfinanziert. Wer hätte es gedacht? Ja. Unglaublich, was dieser Putin so alles zutage bringt. Und ja, hier heißt es. Journalist direkt aus der Ukraine. Hören Sie nicht auf die Mainstream-Medien. Die Menschen in Donetsk und Luhansk Gemeinden Freudentränen, sagt der Journalist Patrick Lancaster, der als einer der einzigen englischsprachigen Journalisten aus Donetsk berichtet. Eine Frau sagte mir, dass sie sehr dankbar dafür ist, dass Putin dem Krieg hier ein Ende gesetzt hat. Also, nicht einen Krieg begonnen hat, sondern dem Krieg ein Ende gesetzt hat. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und das haben viele im Westen einfach nicht auf dem Schirm. Hier ist es, hinterfragt alles. Meine Rede. Die momentane westliche Propaganda über die Ukraine ist episch im Ausmaß. Hier haben wir zum Beispiel Bilder von Zelensky, der hier in Militäruniform Montur gezeigt wurde. Das Problem an diesen Bildern ist, dass ja sie ein halbes Jahr alt sind. Zum Beispiel. Ja, so geht's weiter. Dieser Kampfjet-Abschuss in der Ukraine ist fake. Haben wir schon angedeutet. Wir haben auch die Fallschirmspringer zum Beispiel gesehen. In der letzten Sendung habe ich das ein oder andere gezeigt. Und so geht's weiter. Eine Szene aus einem Film von 2017 ging viral und sollte hier den Abschied eines ukrainischen Soldaten von seiner Frau zeigen. Ja, was soll man sagen? Sie bedienen sich an Hollywood und ja, damit ist glaube ich, auch schon alles gesagt, wie ich finde. Hier heißt es, Newsmax sollte es besser wissen. Wirklicher Journalismus, er recycelt keine Geschichten. Fake News werden quer durch alle Medien Quellen verbreitet. Prüfe die Information, bevor du sie teilst. Und ja, auch hier ganz, ganz viele Beispiele. Hier alte Meldungen aus 2015 zum Beispiel, die jetzt aktuell verwendet werden. Und da gibt es wirklich Sachen, die ja echt zum Lachen sind. Hier ein weiteres Beispiel von Adam Kinzinger geteilt. Hier zwei Kinder, die, ja, wie viel schöner könnte man es machen, den ukrainischen Helden hier Salut zollen. Vorgestern, ja, am Freitag getwittert so rum. Und auch hier sehen wir ein altes Bild aus dem Jahr 2016. Hier ein weiteres cineastisches Beispiel. Ein Film aus 2010, der von den Franzosen genutzt wurde, um die Geschichte 2022 und über die Geschichte 2022 zu berichten. Ja, hier der Film The Brest Fortress 4. Also die Festung von Brest. Und ja, was soll man sagen? Es ist wirklich wunderbar, wie sich die Spieler hier in diesem ganzen Szenario selbst demaskieren und auch die ganze Geschichte natürlich mit ins Lächerliche ziehen. Und ja, der Brüller ging viral auch hier. Ich denke nicht, dass man es überhaupt ernst nehmen kann. Der schreckliche Krieg zwischen Russland und Ukraine, oh mein Gott, schaut, wie die Menschen hier sterben. Und ja, hier sehen wir ein Pappmaché-Panzer, sehen zeitgemäß gekleidete Ukrainer, dass das natürlich ein bisschen zu weit geht und die Lage überspitzt, sollte den meisten klar sein. Allerdings, ja, hier hinten fliegt mal wieder einer. Was soll man sagen? So, und ja, den Vogel abgeschossen hat hier eine Meldung über den Putin-Freund, wie es in den Medien heißt, Steven Seagal. Er soll nun Teil der russischen Airborne-Truppen sein. Auch das kann man glauben oder auch nicht, wie gesagt. So, es gibt natürlich viele, viele Befürworter dieser Intervention der Russen in der Ukraine. Ich persönlich sehe die Geschichte differenziert. Natürlich ist meines Erachtens Krieg immer eine Sache, die man nicht gutheißen kann. Allerdings muss man hier die Dinge wahrscheinlich etwas genauer anschauen. Und ich habe es schon angedeutet, meines Erachtens beginnt hier Putin keinen Krieg, sondern er beendet ihn. Und ja, mit solchen Aussagen ist man natürlich gleich ein Teil von Putins globaler Rechte, die sich momentan selbst demaskiert. Maske. Ja. Ein anderes Thema natürlich. Hier heißt es, von rechten Kommentatoren in Europa und den USA wird Wladimir Putin als Held gefeiert oder zumindest als erfrischender Gegenentwurf zum vermeintlich verweichlichten Westen. Damit muss endlich Schluss sein. Tja. Und ja, hier heißt es, rechte Szene streitet über den Russlandkrieg. Nicht, dass ich mir da dazu gehörig fühlen würde, aber es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der mich da auch drin sieht. Ist mir aber relativ egal. Putin-Versteher versus Ukraine-Freunde. Trotz Russlandkrieg hält die rechtsextreme Szene zu Putin. Eine Gruppe Neonazis aber steht zur Ukraine wegen lokaler Nationalisten. Ja, da zeigt sich halt die wahre Gesinnung meines Erachtens. Es gibt da gewisse Diskussionen auch um ja, alternative Journalisten in Deutschland, jetzt Dreitschuster oder Tichy. Meines Erachtens darf jeder jederzeit seine Meinung frei äußern und es ist auch okay, meines Erachtens, ich würde da nie jemanden verurteilen, weil er nicht meiner Meinung ist. Da zeigt sich meines Erachtens viel mehr mal wieder, wie ideologisch auch andere Menschen sind. Lasst den Menschen doch ihre Meinung. Jeder hat doch ein Gehirn, das er selbst benutzen kann und sich selbst aus den Tausenden von Eindrücken, die da jeder jeden Tag auf einen einprasseln, seine eigene Meinung zu bilden. Und wenn mir jemand in einer Thematik nicht nach dem Mund spricht, heißt es auch nicht, dass er sich jetzt geoutet hat oder ja, dass er von der Gegenseite gezahlt ist, gesteuerte Opposition und so weiter. Lasst den Menschen die Freiheit, ihre Meinung zu äußern. Ich finde das nicht erst seit gestern eine Geschichte, gerade auf Telegram, die mir nicht unbedingt zusagt. Da wird von einem Wir gesprochen und wir haben eine Meinung und jeder, der da nur ein bisschen abweicht, der gehört zum Deep State, ist Satanist und so weiter. Nicht, dass ich jetzt die Meinung von Reitschuster über die Ukraine teilen würde. Ich sehe das anders. Aber das heißt auch nicht, dass ich ihn als Mensch, als Journalisten verteufeln muss. Ich ignoriere es einfach im besten Fall und nehme dann wieder die Meldungen, die mich in anderen Dingen informieren, heraus, wo er weiterhin großartige Arbeit macht. Ich hoffe, ihr versteht an diesem kleinen Beispiel, dass wir ja doch sowas in die Spaltung getrieben werden. Und wenn man sich mit jemandem zu 90% einig ist, aber zu 10% uneins ist, dann heißt es auch nicht, dass die anderen 90% jetzt wertlos werden, sondern heißt es nur, dass ja wir noch nicht in einem System leben, in dem alle die gleiche Meinung haben. Weil wenn das tatsächlich so wäre, ja, dann hätten sie es geschafft. Aber auch das braucht wohl noch etwas Reife beim einen oder anderen. Ganz egal. So, ja. Die sozialen Medienkonzerne reagieren, wie man es erwartet hätte. YouTube schränkt russischen Staatssender RT ein. Eine Sache, die auch von Ursula von der Leyen gefordert wurde. EU will RT, Sputnik und deren Tochtergesellschaften verbieten. Ja, das ist immer das, was am besten funktioniert. Alles verbieten. Nur weiter so. Twitter hat bekannt gegeben, dass nun eine neue Firmenpolitik ausgerufen wird, die verspricht, dass Zensur von irreführenden Posts, die mit Russland oder Ukraine zu tun haben, nun durchgeführt wird. Ja, auch hier immer wieder die Problematik des Zentralismus. Ähnlich wie beim Geldsystem ist auch Zentralismus in, ja, oder eine zentralisierte Meinung ein bisschen ein Problem, weil, ja, wer definiert hier, was irreführend ist? Auch da will ich mich gar nicht auf die eine oder andere Seite schlagen, sondern wir haben hier eine Situation, in der die momentane Twitter-Führung sagt, alles, was pro-russisch ist, ist irreführend, was natürlich nun die andere Seite befürwortet. Aber wie ist es denn, wenn Twitter hier beim nächsten CEO oder mit dem nächsten CEO die Meinung genau ändert und dann alles, was, also das Beispiel jetzt, pro-Russland ist, als gut heißt und jegliche westliche Propaganda als schlecht betiteln würde, wird nicht so vorkommen, natürlich, aber wir sehen, dass wir hier von den Meinungen einzelner Personen abhängig sind und ja hier weltweit einfach eine Zensur betrieben wird, die willkürlich ist. Und nur weil man sich jetzt gerade in einer gewissen Sicherheit wägt, heißt es nicht, dass das in wenigen Monaten oder Jahren anders ist. Und genau diese Möglichkeit muss einfach unterbunden werden, meines Erachtens. Wie gesagt, große Parallelen auch hier zum momentanen Geldsystem. So, Facebook gestattet Lob für neonazistisches ukrainisches Bataillon. Das sind wir wieder beim Azov-Bataillon. Nur wenn es die Russen bekämpft. Auch hier zeigt sich wunderbar, mit welchen Kräften man zusammenarbeitet. Und Facebook ist ja da nicht alleine. Nur um das Narrativ zu unterstützen. Und ja, zum Azov-Bataillon habe ich schon einiges gesagt. Wir werden auf das Thema auch noch ein bisschen eingehen im Laufe der Sendung. So, Russland reagiert. Russische Aufsichtsbehörde verlangsamt Facebook in Russland. Also da geht's hin und her. Und wo wir gerade bei Facebook sind, ich nehme das jetzt ein bisschen voraus. Trump hat beim CPAC-Treffen jetzt in, ich weiß tatsächlich nicht, wo das war, werde ich später drauf kommen, hat beim CPAC-Treffen eine Rede gehalten und dort viele großartige Sprüche losgelassen, meines Erachtens. Einer der auffälligsten ist wohl eine Aussage über einen Besuch von Zuckerberg im Weißen Haus während der Präsidentschaft von Trump. Und hier heißt es, Zuckerberg used to kiss my ass. Also Zuckerberg hat mir den Arsch geküsst. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So, der Telegram-Gründer Pavel Durov hat sich geäußert. Keine Abschaltung in Russland und Ukraine nach Benutzerappellen. Pavel Durov, der Gründer des Nachrichtenkanals Telegram, hat am Sonntag auf seinem offiziellen Telegram-Account die Entscheidung bekannt gegeben, die Kanäle in Russland und der Ukraine nach Anfragen von Benutzern nicht abzuschalten. Ja, viele Benutzer haben uns gebeten, die Telegram-Kanäle für die Zeit des Konflikts nicht zu deaktivieren. da wir die einzige Informationsquelle für sie sind. Im Zusammenhang mit diesen Anfragen haben wir uns entschieden, solche Maßnahmen nicht in Erwägung zu ziehen. Auch hier muss man natürlich sagen, dass auf einen Mann wie Durov wohl von ganz, ganz vielen Seiten großer Druck ausgeübt wird und er natürlich eine riesige Verantwortung hat, der er im Großen und Ganzen meines Erachtens auch nachkommt. Kann man natürlich über die ein oder andere Entscheidung geteilter Meinung sein, aber ja, noch läuft Telegram. So, sechs russische Regierungsseiten, unter anderem auch die Seite des Kremls, wurden ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das die russischen Hacker selbst waren. Andere Hacker gibt es ja nicht. Auch die Seite der Moskauer Börse war am Montagmorgen nicht zu erreichen. Und ja, wir erleben als zweiten Layer, als zweite Schicht hier natürlich auch neben den militärischen Aktivitäten eine erhöhte Aktivität im Cyberspace. So, Musk schaltet sich ein und sagt, dass Starlink nun in der Ukraine zu erreichen ist, nachdem die russische Invasion in der Ukraine das Internet unterbrochen hat. Ja, auch das kann man einerseits als eine Positionierung von Elon Musk sehen, andererseits als einen Weltenbürger, um das ganz neutral zu betrachten. Ist ja wahrscheinlich der Meinung, dass jedes Land, jeder Bürger Internet verdient hat und man kann es auch als eine unpolitische Entscheidung sehen. Auch hier macht euch die Gedanken zu Musk selbst. Ich erinnere da an die Affen. So, und ohne viele Worte, Elon Musk will notfalls die ISS retten. Im Konflikt um die Ukraine scheint keine Drohung mehr monströs genug. So warnte vor dem Wochenende der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde vor einem möglicherweise unkontrollierten Abschuss der ISS auf Europa oder die USA. Das wiederum ruft Elon Musk auf den Plan. Also ganz, ganz viele Nebenkriegsschauplätze, sage ich mal. Und ja, hier nochmal die Meldung diesbezüglich. Russischer Top-Polit-Insider warnt, ISS-Abschuss droht, Bidens Alzheimer-Sanktionen könnten Westen auf den Kopf fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, da sind wir wieder beim kleinen gallischen Dorf. So. Lasst uns ihnen helfen, direkt in die Hölle zu fahren. Den Ukrainern wird nun aufgetragen, hier Namensschilder, Verkehrsschilder zu entfernen und damit die russischen Invasoren zu verwirren und desorientieren. Ja, eigentlich eine ganz gute Idee. Was soll man sagen? Noch interessanter wäre es ja, die nicht zu entfernen, sondern auszutauschen. Aber ja, wie gesagt, die Taktiken des Krieges sind vielfältig und damit kommen wir nun zu dem sogenannten Krieg in der Ukraine selbst. Viele Kämpfe, keine Entscheidung. Mit unverminderter Härte dauern die Gefechte in der Ukraine an. Die Ukraine meldet die Verteidigung Charkows. Der russische Vormarsch auf Kiew stockt. Erstmals räumte Russland Verluste ein, vermeldet aber auch Erfolge. Wie gesagt, ich glaube nichts, was hier gemeldet wird, sondern ja, gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit, um ja die Nebel des Krieges sich lichten zu lassen. Die Zeit meldet hier in allen Belangen überlegen, die russischen Streitkräfte sind wesentlich besser ausgestattet als die ukrainischen Verteidiger. Dennoch erleiden die Angreifer einige Verluste. Und ja, schwere Gefechte in Kiew und Charkow. Ungeachtet neuer Sanktionen treibt Russland seine Offensive in der Ukraine voran. Bundeskanzler Scholz nennt Invasion eine Zeitenwende. Ja, das ist sie wohl. Und ja, auf Scholz werden wir da noch eingehen. Ja, die Klitschkos vereint. Man warnt vor einer humanitären Katastrophe. Ja, zu den Klitschkos muss ich nicht viel sagen. Ich denke, da gibt's gewisse Beziehungen. Wie gesagt, seit 2014 und auch schon davor wurde die Ukraine von elitären Kräften ausgeraubt. So viele, viele Stimmen. Und auf welche Seite da die Klitschkos zu rechnen sind, darf sich auch hier jeder selbst ausrechnen. Kiew nicht komplett eingekesselt, heißt es hier. Da gab es auch andere Aussagen. Und ja, zu den Klitschkos kommen wir, glaube ich, gleich nochmal. Und ja, bei Kiew hat nun die ukrainische Armee eine Brücke gesprengt. Also auch hier große Bewegungen. Natürlich sollte das alles stimmen, was hier von den Mainstream-Medien präsentiert wird, sehen wir einen ganz furchtbaren Angriffskrieg. Man darf aber nicht vergessen, was hier nicht geschrieben wird. Wir haben vom Azov-Bataillon gesprochen und da gibt es Stimmen, die zeigen, wie mit russischen Kriegsgefangenen umgegangen wird, nämlich ja weniger christlich, sage ich mal. Und auf der anderen Seite haben wir Bilder aus Twitter von Russen, die ja den ukrainischen Kriegsgefangenen zum Beispiel ja, Zigaretten anbieten und sie tatsächlich als Menschen behandeln, auch Aussagen von Ukrainern, die hier ganz erstaunt sind, wie sie behandelt werden. Es ist ein Volk. Und ja, solange man diese Nazi-Einstellung, die beim ein oder anderen Ukrainer war, nachweislich tatsächlich vorhanden ist, wegrechnet, wird man auch menschlich miteinander umgehen. Hier zeigt sich mal wieder, wer die Kräfte der Hölle sind, um jetzt ganz blumig zu sprechen. Russische Truppen schaffen sichere Passage aus Kiew zur Evakuierung von Einwohnern. Das russische Militär hat eine Passage für die Evakuierung der Zivilisten geschaffen. Die Autobahn Richtung der Stadt Wasilkow soll demzufolge sicher sein. Und ja, ein Thema, das hier die Bild mal wieder ein bisschen aufs Parkett bringt. Babyglück mitten im Krieg. Der Kreißsaal bebte beim Raketeneinschlag. Ja, das sind die Meldungen, die wir natürlich brauchen. Interessant hier, die Gesichter der Eltern verdeckt werden, die das Kind hier deutlich zu sehen ist. Und ja, da gibt es viele, viele Meldungen aus der Vergangenheit über gewisse Vorgänge in der Ukraine, wenn es um Babys und Kinder geht. Ein Beispiel habe ich hier. Babys an kinderlose Schwule in China verkauft. Mutmaßlicher Kinderhändlerring in Kiew gesprengt. Ein Artikel aus dem Jahr 2020. Nicht der einzige in dieser Form. Ich habe das auch in der letzten Sendung schon angedeutet. So, zurück zu den Klitschkos. Trotz Gefahr weiter in Kiew. Klitschko-Brüder werden zu Gesichtern des Widerstands. Ja, die werden jetzt aufgebaut. Wunderbar. Auch hier zeigt es sich meines Erachtens sehr, sehr klar, auf welcher Seite sie stehen. Und ja, hier heißt es, Klitschkos werden bis zum Äußersten gehen. Ja, das werden wir sehen, wie weit sie da die Fähigkeit zu behalten werden. Und ja, man warten vor einer Katastrophe in Kiew. Putin führt Krieg gegen die ganze Welt. Ja, deren Welt. Ich wiederhole das immer wieder. So, ein ganzes Regiment ergibt sich, Russland, 471 gefangene ukrainische Soldaten und ja, man spricht von 975 Militärobjekten der Ukraine außer Gefecht, Cherson und Berjansk blockiert. Also meines Erachtens findet hier vor allem ein Krieg, ein Kampf gegen die militärischen Fähigkeiten der Ukraine statt, die ja durchaus auch eine gewisse paramilitärische Schlagkraft wohl hatten und ja auch das ein oder andere Labor war ja dabei auch da. Komme ich doch drauf, habe auch schon mal drüber berichtet. So, schwere Kämpfe, Gasleitungen nach Explosionen, Flammen, die Meldungen überschlagen sich in diesen Tagen. Es ist kaum möglich, da wirklich allumfassend hinterher zu kommen. Öldepot im Donbass explodiert, ukrainischer Raketenangriff, womöglich Schuld. Ja, der Donbass wird weiter angegriffen, heißt es hier. Und ja, weiter in diese Kerbe schlagend. Ständig fliegen Kugeln herum. Exklusiver Bericht aus der Volksrepublik Donetsk. Wie gesagt, wir erleben in Donetsk seit 2014 einen Kampf gegen die Bevölkerung seitens der Ukraine. Und ja, ich habe es schon erwähnt, sag's nochmal. Dieser Krieg wird beendet und kein neuer begonnen. So, wehrloses Europa. Jetzt zeigt sich das ganze Ausmaß der Naivität. Ja, Russlands Einmarsch in die Ukraine macht dem Westen endgültig klar, die europäische Friedensordnung ist Geschichte. Ja, eine Zeitenwende, wie gesagt, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Die NATO wird sich nicht in einen Krieg hineinziehen lassen, der keines ihrer Mitglieder direkt betrifft. Doch sie muss sich vorbereiten, und zwar schnell. Tja. Ja, und da wird natürlich ganz fleißig reagiert im Westen. Deutschland sperrt Luftraum für russische Flüge. Ja, Luftraumsperrungen üblich in einer solchen Situation. Und die Lufthansa stellt auch Russlandflüge ein. Ja, Fliege in der Luft umgedreht. Also es ist dort eine gewisse diplomatische Anspannung zu spüren in diesen Tagen. Das kann man nicht wegreden. Die Bahn lässt Geflüchtete aus der Ukraine umsonst nach Deutschland fahren. Ja, man arbeitet natürlich auch wieder mit diesem Thema, wobei ich da natürlich mich in kein Fettnäpfchen jetzt sitze. Also nicht in noch eins. Ich denke, da bin ich schon mit beiden Füßen drin. Die EU erwartet Millionen Flüchtlinge, heißt es hier. Und ja, auch hier sehen wir wieder, Klassische Ukrainer, da ist auch einer und da. Alles ganz normal. Ansonsten natürlich nur Frauen und Kinder. Alles, ja, wie wir es seit 2015 gewohnt sind. So bereitet sich Deutschland auf Kriegsflüchtlinge vor. Und ja, auch in Bayern möchte man sogar Privatwohnungen bereitstellen. Man bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Man muss diesen Menschen helfen. Eine Sache, die ich natürlich nicht abstreite, aber dass wir hier mal wieder einen Krieg am Rande Europas sehen, der sich ja seit dem 11. September 2001 einmal rundherum gezogen hat. Also beginnend in Marokko, Libyen, was haben wir noch? Ägypten hatten wir einen Frühling sozusagen. Wir haben Irak, den Afghanistan, Syrien gesehen, jetzt eben in der Ukraine. Alles Zufall, wenn hier seit den letzten 20 Jahren um Europa ein Krieg gezogen wird, wo man ja als natürliche Folge natürlich Flüchtlinge bekommt. Hier gibt es weiterhin natürlich nichts zu sehen. Wir bleiben in Bayern. So, Söder fordert mehr Geld für die Bundeswehr und ja, ich weiß nicht, ob hier mehr Geld tatsächlich hilft. Eine anständige Organisation wäre mal eine Geschichte, wie ich finde. Es fehlt an allem. Es fehlt an Helmen, es fehlt an Unterhosen. Und ja, wie es mit tatsächlichem militärischen Gerät aussieht, das wage ich gar nicht zu eruieren. Ja, und dann gab es ja die große Rede von Olaf Scholz. Putins Angriffskrieg verändert alles. Die SPD, die Grünen und vor allem Deutschland, heißt es hier. Man ist nun bereit, Waffen zu senden. Und während viele das als einen Umbruch in der deutschen Außenpolitik seit 1945 ansehen, sehe ich hier keinen Unterschied zu der Rüstungspolitik in Deutschland die letzten Jahre. Man hat schon immer in so ziemlich jedes Krisengebiet der Welt Waffen geliefert. Ist weiterhin ein gutes Geschäft, meines Erachtens. Jetzt spricht man es offen aus. Das ist wohl der einzige Unterschied. Kehrtwende in Deutschland, SPD und Grüne für schnelle Waffenlieferung in der Ukraine. Bislang hatte die deutsche Bundesregierung trotz Eskalation in der Ukraine Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet kategorisch abgelehnt. Das ändert sich nun grundlegend. Ja, als wenn es irgendwen überraschen würde. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang rechtfertigt Waffenlieferung an Kiew. Putin setzt auf Vernichtungskrieg. Ja, lass ich so stehen, ganz einfach. Und ja, nun zur Rede von Scholz. Scholz verspricht Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Ja, vor dem Hintergrund der russischen Operation in der Ukraine brauche die deutsche Armee neue starke Fähigkeiten. Ich denke, das ist jetzt alles ein bisschen spät. Und ja, wer das zahlt, auch das sollte den meisten klar sein. Gab es da eigentlich einen Bundestagsbeschluss? Ich weiß gar nicht. Spielt auch alles keine Rolle mehr in diesen Zeiten. Scholz kündigt 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an und ein Flüssiggasterminal. Auch das hätte man sich durchaus etwas früher überlegen können, ich denke. Die Lage ist nun so klar, dass man das eigentlich jetzt bräuchte, wenn man denn in seiner seiner Sicht argumentieren würde. Wir wissen, wie lange Projekte in Deutschland dauern und bis ja ein solches Flüssiggasterminal in der Bundesrepublik gebaut ist, ja, darf man sich die Frage stellen, ob die Bundesrepublik tatsächlich noch besteht bis dahin. Aber das sind natürlich Verschwörungstheorien. 100 Milliarden für die Bundeswehr, da lesen wir schon. Neuverschuldung könnte sich verdoppeln. Ja, dass diese 100 Milliarden natürlich 1:1 in die Rüstungsindustrie fließen. Auch das, krude Verschwörungstheorie. Und ja, nun lesen wir schon SWIFT. Also SWIFT ist ein System, das vor allem für den Interbankenverkehr gegründet wurde, wenn ich das richtig sehe. Und ja, es ist Freiheit nicht zum Nulltarif. Wirtschaft steht hinter schmerzhaften Sanktionen. Auch hier sehen wir, wer vor allem darunter leiden wird, nämlich ja auch mit die deutsche Wirtschaft. Aber um das geht's. Das wissen wir auch schon aus der Vergangenheit. Russlands Ausschluss aus dem SWIFT-System und andere Russland-Sanktionen werden auch für deutsche Unternehmen Folgen haben. Mehrere Branchenvertreter sagen dennoch ihre volle Unterstützung. So BDI-Chef Russwurm macht klar, es ist keine Option, nichts zu tun. Ja, und da wird es jetzt wirklich interessant. Nochmal zurück zu Scholz. Historische Kanzlerrede heißt es hier. Scholz-Kohl-Moment. Mit einem Federstrich eines mächtigen Mannes im Kreml werden zentrale Gewissheiten der deutschen Politik über den Haufen geworfen. Der Schock aus Moskau hat wenigstens für den Moment die deutsche Bräsigkeit vertrieben. Ja, Er wird hochstilisiert, wir wissen, es wird auch ermittelt gegen ihn. Vielleicht kommt ihm ein solcher Krieg auch ganz recht. Ja, andere schlagen damit rein. Auch, ja, Söder haben wir es gesehen, auch ein Lindner plant Sondervermögen. Bundeswehr soll schlagkräftigste Armee Europas werden. Ja, was soll man da sagen? Auch ein bisschen spät. Blick mal kurz auf Habeck. Es gibt keine Denktabus. Habeck prüft Verlängerung bei Atom und Kohle. Wie soll es weitergehen mit der Energieversorgung von Putins Gas? Wirtschaftsminister Habeck lässt prüfen, ob längere Laufzeiten von Atom- oder Kohlekraftwerken gangbar wären. Der Grünen-Politiker bezweifelt das und setzt stattdessen darauf, dass Russland seine Zusagen hält. Wir werden am Ende der Sendung noch sehen. Sie wissen weder ein noch aus und wirken alle nicht unbedingt souverän, wie ich finde. So, bleiben wir bei den deutschen Militärlieferungen. Polen nennt deutsche Helmlieferung einen Witz und wahrscheinlich nicht mal einen guten. Und ja, da hat man sich in Deutschland nun etwas überlegt und schickt tatsächlich Angriffswaffen. Deutschland liefert 1000 Panzerfäuste und 500 Stinger-Raketen an die Ukraine. Und ja, das kann man auch bewerten, wie man möchte. Meines Erachtens sehen wir hier, wie ja, Deutschland einen Krieg mit Waffen mit unterstützt. Und ja, an welche Kräfte diese Angriffswaffen geliefert werden in der Ukraine, auch das kann man sich inzwischen tatsächlich denken. Auch die Niederlande schicken Waffen auf den Weg, Panzerfäuste für die Ukraine. Da bekleckert man sich mal wieder überall mit rum. EU-Länder werden Kampfjets in die Ukraine liefern. Ein Wendepunkt heißt es auch hier. Ja, meines Erachtens ein weiteres Zeichen für völlige Hilflosigkeit. Und ja, die EU gibt Ukraine eine 500 Millionen für Waffen. Man kann sich mal den Haushalt Russlands, im Militärhaushalt Russlands anschauen, wie viel eine 500 Millionen ungefähr prozentual ausmacht. Das wird wahrscheinlich den Krieg jetzt hier entscheiden. Aber auch hier darf man sich überlegen, wer das tatsächlich zahlt und wer das ja bewilligt hat. Gab es da eine demokratische Abstimmung oder hat es von der Leyen hier im Negligé entschieden? Alles Fragen, die man daraus stellen kann. Ja, noch die Amerikaner senden nun 350 Millionen US-Dollar an die Ukraine und zwar an Mehrzahlungen. Ich denke, da gab es schon einiges, unter anderem auch, ja, hier Anti-Armor ist Schutzkleidung. Und kleine Waffen und auch Munition. Auch hier freut sich der industriell-militärische Komplex in den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, für den einen oder anderen ist Krieg ja weiterhin ein wunderbares Geschäft. Und ja, wo wir gerade bei den Vereinigten Staaten sind, hier ein Artikel, der erst am 3. März erscheinen wird, aus irgendeinem Grund. Hier geht es um schwarze Operationen, um geheime Operationen, um sogenannte Black Ops. Das Leben eines Schattenkriegers der CIA, das Ganze schon bei der Washington Post. Auch hier kommen die Dinge langsam ins Sichtfeld. So, dann zurück in die Ukraine. Kadyrovs Special Forces machen gezielt Jagd auf ukrainische Politiker. Tschetschenen in der Ukraine. Tschetschenen ja großteils muslimisch. Da gab es Hinweise oder Vermutungen, dass hier auch die ein oder andere muslimische Kraft in der Ukraine bekämpft werden soll. Ramzan Kadyrov, tausende tschetschenische Kämpfer bereit zum Einsatz in der Ukraine. Ja, wie gesagt, es geht hier um einen ganz anderen Krieg. Und wenn hier, wie soll man sagen, Kopfgeld, ich nenne es Kopfgeld, ausgesetzt wird, darf man sich fragen, auf wen? Und ja, hier heißt es schon, Russlands Parlamentsmitglied warnt vor Gründung von neuem IS in der Ukraine. Wie gesagt, für den einen oder anderen mag es Sinn machen, wenn Muslime gegen Muslime kämpfen. Wie auch immer man das bewerten möchte. Wie gesagt, ich verurteile Krieg generell, aber ich sehe hier in diesen ganzen Bewegungen, die momentan stattfinden, nicht den Weg in einen dritten Weltkrieg, sondern die Beendigung aller Weltkriege und einen Weg in Richtung Frieden für die Menschheit. Auch wenn ich da ziemlich allein da stehe, nicht allein, das kann man nicht sagen, es gibt natürlich den einen oder anderen, der das ähnlich sieht. Ja, es sind aber nicht allzu viele. Die meisten, auch in alternativen Medien, haben momentan das Panikknöpfchen durchgehend durchgedrückt. Nun gut, wie gesagt, eine Handvoll Berichterstatter stehen da durchaus auch auf meiner Seite, will ich nicht sagen, aber teilen da meine Meinung. Und ja, man ist nie allein im Leben. Das sollte man sich immer vergegenwärtigen. Der ein oder andere russische Oligarch bekommt durch diese ganzen Aktivitäten natürlich im Westen nun Probleme. Ein Beispiel nenne ich hier: Oligarch Abramowitsch gibt Kontrolle über den FC Chelsea ab. Nach dem Überfall auf die Ukraine zieht ein russischer Oligarch Konsequenzen. Clubbesitzer Roman Abramowitsch übergibt den FC Chelsea an Treuhänder. Ob er das dauerhaft macht, ist jedoch fraglich. Ein Beispiel für gewisse Entwicklungen. Dann hatten wir eine Meldung über den Finanzdirektor von Gazprom, der tot aufgefunden wurde. Das allerdings eine Meldung aus dem Jahr 2010 meines Erachtens. Also auch hier viel Fake News unterwegs. Und ja, nun kommen wir endgültig zu SWIFT. Höhlen Fundamente der russischen Wirtschaft aus. Westen schließt die russische Banken aus SWIFT-Zahlungssystem aus. Ja, Deutschland hat sich ja lange gegen den Ausschluss Russlands gesträubt. Und das wohl nicht zu Unrecht, denn ja, man wird sich schon denken können, was nun passiert. Meines Erachtens steht hier das momentane Weltfinanzsystem auf der Kippe. Und wie sich das genau auswirken wird, werden wir in den letzten Tagen wohl sehen. Es kündigt sich einiges an. Und ja, auch hier habe ich ein paar Meldungen gesammelt. Wieder fällt die Ampel um, heißt es hier, ein russischer SWIFT-Ausschluss wird deutscher Wirtschaft massiv schaden. Ja, man darf sich dann überlegen, wie man das Gas bezahlen möchte, wenn man denn noch überhaupt eins will. Wie gesagt, lieber frieren als Putins Gas. Deutschland für gezielte und funktionale Einschränkung von SWIFT für Russland. Da gab es am gestrigen Sonntag einige Bewegungen. Die Bundesregierung hat sich nun für eine gezielte und funktionale Einschränkung des internationalen Zahlungssystems SWIFT für Russland ausgesprochen. Man arbeitet mit Hochdruck daran, eine Abkopplung Russlands vom SWIFT-System einzugrenzen, damit sie die richtigen treffe. Ja, es trifft immer die richtigen, wissen wir auch. Und nun gab es dann gestern die Entscheidung. Die USA, die EU und Großbritannien haben nun ein Agreement geschlossen, das Russlands Zugang zum SWIFT-Banksystem nun beschränken soll oder blockieren soll. Und ja, was das für Folgen haben wird, werden wir sehen. Auch Japan hat da mit eingewilligt, schließt nun ebenfalls Russland aus dem SWIFT-System aus. Und ja, der Schweizer Präsident rechnet mit Einfrieren russischer Vermögen. Da wären wir wieder bei den Oligarchen. Der heutige Montag könnte besonders schmerzhaft für Russlands Oligarchen werden. Die Schweiz, das Zentrum für russische Vermögen, erwägt das bislang Unvorstellbare. Ja, nicht nur russische Oligarchen haben natürlich ihr Vermögen in der Schweiz. Ich denke, da ist man sich weltweit einig. Das Blut der Welt liegt in den Banken der Schweiz. Auch das habe ich, glaube ich, in der letzten Sendung schon zitiert. Ein Ausspruch von Jean Ziegler. Der Ukraine-Krieg. Die EU will mehr als die Hälfte der Zentralbankreserven Russlands blockieren. Ja, viel Glück, sage ich da dabei. Was wir sehen, ist tatsächlich auch hier, wenn es um das Weltfinanzsystem geht, eine Zeitenwende. Und ja, der nächste Akt ist eingeläutet und hoch, hoch spannend, wie es dann nun weitergehen soll. Nicht dramatisch oder tödlich. Russlands Zentralbank wiegelt SWIFT-Ausschluss ab. Auch nach einem SWIFT-Ausschluss sollen Finanztransaktionen wie gehabt funktionieren, versichert die russische Zentralbank. Dafür sorge das landeseigene System SPFS. Dennoch berichten zahlreiche Bankkunden aus Russland bereits von Problemen beim Geldabheben und bei Kartenzahlungen. Werden wir gleich sehen. Und ja, die Bank von Russland antwortet auf westliche Bedrohungen. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Meldungen, dass die Russen oder die russische Zentralbank mehr und mehr Gold gekauft haben. Auch das kann eventuell ein Fingerzeig auf das sein, was da nun kommen mag. Wir werden sehen, wie gesagt. Und ja, hier heißt es die Stunde Null der Fiat-Währung. Russland und China könnten eine kollektive Challenge oder ein kollektives Problem für den Status des US-Dollars als Reservewährung darstellen. Also die Anstrengungen hier den Rubel zu ruinieren, könnten Putin mit nur einer kleinen, oder Putin in Enge drängen, sage ich mal, und könnte dazu führen, dass er sich eben mit China solidarisiert und ja den Dollar seinerseits selbst bekämpft. Und ja, also das Finanzsystem steht global auf der Kippe. Ich denke, vielen, vielen ist das so nicht bewusst. Ich sehe da große Bewegungen, die nächsten Tage und Wochen. Und ja, da wären wir mal wieder im allseits belieben Thema Bitcoin. Hier heißt es eine Aussage von Steve Hanke, dass SWIFT Zahlungssystem als Waffe zu benutzen könnte zwar Russland abschneiden, aber auch große Risiken für das dollardominierte globale Finanzsystem darstellen. In der Tat, es wird die alternativen Systemen einen Aufschwung geben, die von Russland und China entwickelt worden ist. Ist ja auch das ZIPS-System ein Thema. Nur ein weiteres Beispiel dafür, wieso Sanktionen kontraproduktiv sind. Ja, und hier eine Aussage vom Chef der EU für auswärtige Affären, Josep Borrell. Wir können die Reserven der russischen Zentralbank in Moskau nicht blocken, auch nicht in China. Im letzten Jahr hat Russland seine Reserven in Orte gesteckt, wo wir sie nicht blockieren können. Russland hat sich bereits im Vorfeld für finanzielle Sanktionen vorbereitet. Und ja, was da genau geschehen ist in Russland, wird sich zeigen. Nun hat am heutigen Montag die EU die Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt. Pünktlich zur Öffnung der Finanzmärkte am Montag treten neue EU-Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Werden sie eine Auswirkung auf die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben? Ich denke nicht, aber es wird eine große, große Auswirkung auf die Märkte haben. Davon gehe ich aus. Als ich die Sendung aufnehme, gab es da noch nichts. Die Börse hat noch nicht offen, aber ich denke, es wird ein Beben geben. Und das wird sich durch die Woche ziehen, meines Erachtens. So, wir sehen schon einige Bewegungen. Russen lernen Geldautomaten, der Rubel stürzt ab. Wie gesagt, wir müssen uns überlegen, zu was das führen wird. Überlegt man sich ein anderes System, steigt man sogar in ein anderes System ein. Alles Dinge, die da jetzt im Raum stehen. Und wir sehen es in Russland schon. Menschen in Russland berichten über erste Probleme beim Geldabheben. Und das nicht nur in Russland, wir sehen es auch in Polen zum Beispiel, wo hier die Geldautomaten nicht mehr unbedingt funktionieren, da mehr und mehr Menschen einen Bankrun nun beginnen. Ähnliches Thema hat man erst in Kanada. Wie gesagt, soll kein finanzieller Hinweis oder ein Rat sein, meines Erachtens. Aber schaut euch an, was passiert und trefft eure Konsequenzen. Ich denke, die Dinge liegen relativ klar. So, die Sberbank steht in Europa vor dem Bankrott. Laut EZB geht die europäische Tochter der russischen Sberbank wahrscheinlich bankrott. Die Bank wurde aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine sanktioniert. Und wenn eine Bank bankrott geht, wissen wir aus der Vergangenheit, was passieren kann. Ich denke da an die Lehman-Krise. Der Rubel bricht ein. Russlands Zentralbank hebt den Leitzins auf 20% an. Also da schon relativ große Bewegungen jetzt am Montagmorgen. Und hier heißt es eben in einer Warnung vor einem weiteren Lehman-Wochenende, dass die Sanktionen gegen Russland nun eine Central Bank Liquiditätsflut auslösen könnten. Also das könnte tatsächlich nun der Stein sein, der das Ganze ins Rollen bringt. So, und da haben wir auch schon das Thema bei der Epoch Times. Russland könnte SWIFT mit Kryptowährungen teilweise umgehen. Ein Rauswurf von Russland aus dem SWIFT-System gilt als technisch aufwendig und hat eventuell auch enorme Auswirkungen auf Europa. Experten befürchten nun, dass Russland auch anders klarkommen könnte. Und ihr seht, wie sich hier die Story weiter aufbaut. Die Chefin der EZB, Lagarde, drängt nun darauf, hier sofort, innerhalb kürzester Zeit, eine Kryptoregulierung auszusprechen, um Putin zu stoppen, hier die Sanktionen zu umgehen. Und auch da haben wir ein wunderbares Beispiel der Spieltheorie, werde ich gleich zeigen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Geschichte, dass Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, nun sanktioniert werden oder verboten werden müssen, weil die Russen ja das benutzen, um die Sanktionen zu umgehen. Hier heißt es, finanzielle Sanktionen sind für Russland so leicht wie nie zu umgehen. Danke, Bitcoin. Hier eine Meinungs, ja eine Meinung von CNN. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die armen Ukrainer, die ja von den Russen überfallen wurden, nun abhängig sind vom Bitcoin. Hier Bitcoin-Spenden an das ukrainische Militär haben sich verstärkt, während Russland die Ukraine überfallen hat. Und ja, hier nochmal beim Standard. Knapp 10 Millionen Dollar an Spenden via Kryptowährungen gesammelt. Auf das werde ich noch eingehen. Die Ukraine hat ja tatsächlich einen Tweet abgesetzt. Er steht mit den Menschen der Ukraine. Wir akzeptieren nun Krypto-Currency-Spenden in Bitcoin, Ethereum und USDT. Und hier der offizielle Twitter-Account der Ukraine. Eine bahnbrechende Entwicklung meines Erachtens. Ein Staat hat zum ersten Mal wohl keine andere Möglichkeit, an Devisen zu kommen, an Mittel zu kommen, als hier um Spenden an Kryptowährungen oder in Kryptowährungen zu bitten. Was für eine Zeit. Und ja, das bringt natürlich den ein oder anderen eine gewisse Zwickmühle. Hier heißt es in einem Meme, wie gesagt, Memes bringen aktuelle Themen immer sehr schön auf den Punkt, meines Erachtens. Hier heißt es, Bitcoin wegen Russland verbieten und Bitcoin wegen der Ukraine unterstützen. Man weiß gerade nicht, was man machen will. Und das ist meines Erachtens Spieltheorie pur. Dem Bitcoin, dem alten Honey Dax, ist es natürlich weiterhin ganz egal. Bleiben wir bei Twitter. Hier heißt es in einer Aussage, Bitcoin wird das SWIFT-Monopol beenden. Ja, kommt bei RT eine Aussage eines Wirtschaftswissenschaftlers. Und ja, was soll man sagen? Es ist äußerst spannend. Ein weiterer Tweet. Ja, bleiben wir ein bisschen beim Bitcoin. Verlassen die Ukraine. Der drittreichste Mann Mexikos plant, Bitcoin zu meinen. Und das Ganze mit einem Power Generation Plant. Also diese Entwicklungen sehen wir mehr und mehr. Die Leute steigen ein. Und wie es laufen kann, und zwar wie es laufen kann, indem man eine Energieleistung, die man aufbringt oder aufbringen muss und gleichzeitig an das Minen von Bitcoin zu binden, beweist Nord Vancouver, eine Stadt in Kanada. Das wird die erste Stadt der Welt sein, die mit Bitcoin geheizt wird. Natürlich nicht mit Bitcoin geheizt, sondern mit Bitcoin geheizt. Man kann es so sagen. Und das meines Erachtens ein Fingerzeig in eine Richtung. Es wird immer behauptet, Bitcoin ist eines der größten energiepolitischen Probleme der Welt. Meines Erachtens, und auch da bin ich nicht allein, kann es die Lösung für viele, viele Probleme sein. Auch gerade, wenn es um den viel zitierten Klimawandel geht. Auch das interessiert CNN natürlich überhaupt nicht. Bitcoin wird sogar noch dreckiger. Ihr müsst mal schauen, von wem diese Meldungen hier kommen. So, ein Thema, was mit dem Aufkommen des Bitcoins natürlich auch Thema geworden ist. Man möchte natürlich keine dezentralisierte freie Währung, sondern möchte schön alles unter der eigenen Fittichen halten und im Vergleich zum momentanen Geldsystem sogar für die Menschen noch verschärfen. Der digitale Dollar heißt es hier, seine Entwicklung und sein Beitrag zum Great Reset. Ja, die Federal Reserve hat Funktionsweise und Programmiercode des digitalen Dollars öffentlich gemacht. Erschaffen wurde die neue Währung zur Kontrolle der Welt von namhaften Bitcoin-Entwicklern. Ja, wieder der böse, böse Bitcoin. Ich muss nichts mehr dazu sagen. Versteht den Unterschied zwischen dezentralisiert und zentralisiert und ihr versteht viele, viele Dinge, die auf dieser Welt falsch laufen. Wir müssen reden über die klammheimliche Umverteilung durch die Inflation. Ja, dieses Thema kommt bei den Menschen mehr und mehr an. Und wie funktioniert Inflation? Wenn ich eine zentralisierte Stelle habe, die Geld drucken kann, wie sie möchte, jetzt wieder 100 Milliarden für die Bundeswehr, 500 Milliarden für die Ukraine, man kann sagen, okay, ich zahle es nicht direkt, aber indem mehr Geld gedruckt wird, wird das Geld in meiner Hosentasche einfach automatisch weniger. Ich denke, auch das verstehen mehr und mehr Menschen in diesen Tagen. Und das ist auch ein Thema, das mit dem Bitcoin zu tun hat. Und man klatscht es ihnen wirklich ins Gesicht. Sanktionen treffen Märkte schwer, was der Ukraine-Krieg für Sparer bedeutet. Ja, was soll ich da sagen? Macht euch schlau. So, Nochmal zurück zu diesen Spenden an die Ukraine in Bitcoin und Ethereum. Und das Thema habe ich, glaube ich, jetzt aus oder eingehend betrachtet. Wir schauen uns diesen Tweet nochmal an und ja, gehen aber auf ein ganz anderes Thema ein. Ich habe hier den Twitter-Account der Ukraine und wir sehen ja dieses Logo, das ja das Staatswappen der Ukraine. Und man darf sich fragen, wo kommt das her hier? Ja, dieses ukrainische Logo. Und es gibt böse Zungen, die behaupten, dass es da einen gewissen Zusammenhang zwischen dem ukrainischen Logo und dem des kasarischen Reiches gibt, das wir hier sehen. Ich denke, man kann die Zusammenhänge klar sehen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Reich der Kasaren und der Ukraine? Könnte man die Frage stellen, ob hier dieser Kampf, der momentan in der Ukraine ausgeführt wird, ein sehr viel älterer Kampf ist und die Beendigung nicht eines achtjährigen Krieges, sondern hier eines Krieges, der weit über 1000 Jahre gedauert hat. Fragen, die da aufkommen beim einen oder anderen, sage ich mal. Und auch das eine Sache, die hier von Real Donald Trump auf Twitter schon angedeutet wurde. Er sagt, dass es fallen wird hier und spricht hier natürlich auf das Ukraine-Logo an, aber damit auch auf das Reich der Kasaren. So könnte man das Ganze interpretieren. Wie gesagt, macht euch auch hier die eigene Meinung. Ist alles ziemlich weit hergeholt mal wieder. Und ja, was sind denn die Kasaren? Das jüdische Atlantis heißt es hier. Längst versunken fasziniert das asiatische Kasarenreich heute mehr denn je. Wissenschaftler, Schriftsteller, vor allem aber Neonazis und Gegner Israels. Ja, schaut es euch an. Das Kasaren-Märchen heißt es hier bei der jüdischen Allgemeinen. Der Historiker Scholl Stampfner widerlegt eine populäre Legende. Was man hier schön sieht, ist es, dass durchaus eine gewisse geografische Ähnlichkeit gibt, sage ich mal. Oder geografische Schnittmengen, könnte man es vielleicht besser formulieren, zwischen der Ukraine und diesem sogenannten Kasarischen Reich, das bei der jüdischen Allgemeine als Märchen definiert wird. Allerdings hier bei der Welt, alles ältere Artikel natürlich, als real dargestellt wird. Dieses jüdische Imperium reichte weit nach Europa. Im 9. Jahrhundert errichtete das Turkvolk der Kasaren an der Wolga ein riesiges Reich. Fernen war die Quelle seiner Macht. Schließlich traf der Adel eine welthistorische Entscheidung. Ja, schaut euch dieses Thema an. Es gibt durchaus Aussagen, die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, sage ich mal. Hier von Veterans Today, die geheime Geschichte oder versteckte Geschichte der unglaublich bösen kasarischen Mafia. Ja. Tja. Schaut sich die Themen an. Wie gesagt, alles purer Zufall. Das ukrainische Logo hat nichts mit dem Logo, dem Wappen hier der Kasaren zu tun. Alles Verschwörungstheorie natürlich. So. Glaubst du es oder nicht, im Krieg zwischen Russland und Ukraine könnte dazu führen, dass der Messias zurückkehrt. Das ist eine Aussage einer 300 Jahre alten jüdischen Prophezeiung. Ja, meine Lieblingsthemen, die Prophezeiungen. Auch das werden wir sehen, wie es ausgehen wird. Viel religiöser Glaube und Irrglaube in diesen Tagen natürlich auch unterwegs. Auch hier lasse ich jedem seine Meinung. Soll jeder sehen, wer möchte. Ich bleibe bei meinem Credo. Ich glaube, dass ich nichts glaube. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ja, wir werden sehen. So, Putin sagt jetzt in der aktuellen Situation, dass er das Angebot des israelischen Premierministers zwischen Russland und der Ukraine zu verhandeln nicht annehmen wird. Putin möchte keine Hilfe aus Israel, aus irgendeinem Grund. Und ja, wir blicken auf einen der Namen, die da immer wieder fallen. George Soros, der aber auch immer wieder mit der Ukraine in Verbindung gebracht wird. Sei es durch die Unterstützung gewisser Kräfte, sei es durch finanzielle Spritzen. Und ja, sein Sohn, George, wer heißt er denn? Alexander Soros, hat momentan eine politische Party-Time mit den Weltführern. Hier mit dem Schiff und so weiter. Pelosi, Boris Pelosi, ja auch Verbindung in Ukraine. Ja, hier sein Vater, Chuck Schumer, Obama. Die Creme de la Creme sozusagen. Und ja, auch hier gilt es, gewisse Punkte zu verbinden, meines Erachtens. Ja, die Zeit ist jetzt. Wir verbinden den Euromaidan mit Black Lives Matter. Ich habe immer wieder gesagt, sie hängen alle mit in diesem großen Spiel drin. Und das zeigt sich in diesen Tagen mehr denn je, meines Erachtens. Gibt's böse Verschwörungstheorien, dass auch Zelensky ein Anhänger oder ein Zögling von Soros ist. Mehr als 90% der ukrainischen Autoritäten kommen aus der Schule von Soros. Hier heißt es, seit 2014 existiert die Ukraine nicht mehr. Ja, man kann sich da auch 100 Jahre zurückbegeben und schauen, wie denn die Ukraine entstanden ist, aber das ist auch ein Thema für sich natürlich. Die Ukraine ist jetzt eine Kolonie, die von Globalisten kontrolliert wird. Es gibt Strukturen hier, die Entwicklung von Soros politischen und ökonomischen Zielen zu erreichen und so weiter und so fort. Also hier der Vorwurf, Soros ist tief in die Ukraine involviert. Alles natürlich hier, ja, Verschwörungstheorie und nicht wahr. Wie gesagt. So, wir werden die Waffen nicht wieder niederlegen. Wir werden unseren Staat verteidigen, der ukrainische Präsident Zelensky. Also, ist Zelensky tatsächlich eine Puppe von Soros? Ist er ein Greyhead? Jemand, der als, ja, Spielfigur installiert wurde, nun aber die Seiten gewechselt hat, Fragen über Fragen, kann man ja auch verschiedenster Meinung sein. Er hat ja in einer Fernsehshow den ukrainischen Präsidenten gespielt und wurde es dann auch, ja auch hier wohl ein gewisses Framing, auch hier werden wir am Ende des Tages sehen, welche Rolle Zelensky tatsächlich übernommen hat. Wir müssen uns immer wieder gewahr machen, dass nicht alle, die hier ja den Bösen spielen, was am Ende des Tages auch sind. Wir dürfen froh sein, dass wir Player haben, wie ein Lauterbach zum Beispiel, die den Menschen mehr als jeder Verschwörungstheoretiker offenlegen, was in diesen Tagen tatsächlich gespielt wird. Ja, alles ein Schauspiel, wie gesagt. So, bleiben bei Zelensky. Ukraine reicht Klage gegen Russland bei internationalen Gerichtshof in Den Haag ein. Und ja, Zelensky fordert die sofortige Aufnahme der Ukraine in die EU. Ja, habe ich später auch noch die Antwort der EU dabei. Zuvor aber noch, ja, gewisse Verhandlungsanfragen. Es ging ja dann doch ganz schnell. Innerhalb von 3-4 Tagen gab es da Gespräche über Verhandlungen zwischen ja, Moskau und Kiew. Putin, Kiew schlägt Gesprächsangebot der russischen Seite aus. Da ging es jetzt hin und her die letzten Tage. Dann hieß es doch wieder, Kiewer Delegation bereit zu Verhandlungen in Belarus. Und zwar an einem Ort in Belarus, ja, wo genau, wird eh den wenigsten etwas sagen momentan. Und ja, diese Verhandlungen mit Moskau wurden nun bestätigt übers Wochenende. Oh, das hatte ich schon. Zeigt dann hier die Meldung, dass Ukraine tatsächlich den Verhandlungen im weißrussischen Gebiet Gomel zugestimmt hat und diese Verhandlungen, sind seit dem heutigen Morgen wohl auch am Laufen. Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau Montagmorgen. Ja, wir werden sehen, wie es da weitergeht. Wie gesagt, das kann alles sehr, sehr schnell gehen. So, dann die Antwort der EU. Von der Leyen und Zelensky sprechen über EU-Beitritt. Wir wollen sie drin haben. Tja, auch das werden wir sehen. Dann gibt es am heutigen Montag auch ein UN-Sicherheitsdringlichkeitstreffen, um zu schauen, wie man da weitermacht. Die UN hat sich ja erstaunlicherweise relativ neutral verhalten. Da kennt sich der ein oder andere wohl tatsächlich noch mit Völkerrecht auf, aber das ist auch ein Thema für sich. Die 7 Außenminister kommen zu Dringlichkeitssitzen zusammen, also viel Diplomatie in diesen Tagen. Auch die Queen wollte ein Diplomatentreffen abhalten, sagt es aber wegen dem Krieg in der Ukraine ab. Ja, die Queen, bei CNN wird bereits gefragt, wieso werden wir, oder wird uns nicht mehr über die Gesundheit der Queen erzählt? Ja. Thema für sich. Und ach ja, hier habe ich nochmal eine Geschichte seit 1990 bis jetzt über das, was in der Ukraine so passiert ist. Kann sich jeder mal ein bisschen genauer anschauen. Eine Grafik von Zero Hedge. Alle Links findet ihr wie immer auf meiner Homepage verbindedepunkte.de. Ja, und dann hier nochmal zu Putin, um das Ganze nochmal klarzustellen. Rick for Red wird hier vom ein oder anderen Ahnung vermutet. Ja, ich denke, wir kommen dann langsam auf andere Themen, auf die USA zu sprechen, wo auch am Wochenende einiges los war. Bleiben wir kurz bei der Ukraine. Belarus könnte ab Montag für Russland in den Krieg eingreifen. Wie gesagt, werden wir sehen. Und ja, der belarussische Präsident Lukaschenko warnt vom dritten Weltkrieg und sagt, dass die Sanktionen gegen Moskau zu einem solchen führen werden. Ja, der dritte Weltkrieg weiterhin Thema. Und ja, damit kommen wir zu Trump, der jetzt bei seiner CPAC-Rede einen großen Krieg in Europa vorausgesagt hat und Biden dafür kritisiert hat, hier die russische Invasion der Ukraine möglich gemacht zu haben. Trump spricht zu seinem Publikum und man muss seine Aussagen immer dekodieren. Das hat man schon ganz, ganz oft. Ich gehe weiterhin nicht davon aus, dass sich dieser Weltkrieg in der Ukraine, der sogenannte, zu einem größeren Krieg ausweiten wird. Auch Biden nutzt diesen Ausdruck, US-Präsident Joe Biden, entweder Sanktionen oder der dritte Weltkrieg. Und auch, ja, ein Biden, ich bin immer wieder darauf eingegangen, hat er gewisse Verbindungen in die Ukraine. Auch das kommt mehr und mehr zutage. Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen. Ja, aber das ist meines Erachtens zumindest offiziell noch nicht passiert. Was da ja geheimdienstlich passiert, ist eine andere Geschichte. So, eine Meldung. Der Mitarbeiter der US-Botschaft in Kiew, Biden, hat uns im Stich gelassen. Wir haben ja schon gesehen, dass die Amerikaner nicht fähig sein werden, alle Amerikaner aus Kiew zu evakuieren. Und ja, auch hier rentiert sich ein Blick in die Geschichte. Hat Biden diese ukrainische Firma gerettet, die für 1,8 Milliarden US-Dollar an verloren gegangene Hilfe verantwortlich ist. Sein Sohn ist im Vorstand. Und hier geht es um die berühmte ukrainische Firma Burisma. Auch das eine Sache, an der sich der ein oder andere noch erinnern kann wahrscheinlich. Ja, Hunter Biden, auch das ein älterer Artikel, hat eine Pandemie-Präventionskompanie, die mit dem Wuhaner Institut zusammengearbeitet hat, finanziert. Ihr müsst hier ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um zu merken, was hier tatsächlich gespielt wird. Es geht weiterhin, auch wenn es um die Ukraine geht, um das große Spiel, das ja auf den Georgia Guidestones angedeutet wurde. Und da, ebenfalls interessant bei diesem Thema, kann man sich ruhig auch die Lugar Center oder das Lugar Center in Georgien anschauen. Die USA haben geplant, ein Biolabor auf der Krim zu kreieren, das ähnlich zu dem Lugar Center in Georgien sein soll. Dort gibt es mehrere Aussagen. Das Lugar Center unterstützt das georgische NCDC, wenn es um Covid-19 geht. Was läuft da? Und Russland verbreitet nun Verschwörungstheorien über das Lugar Center in Georgien im Mittelpunkt der Covid-19-Krise. Tja, wie gesagt, ein Auge weiterhin auf Georgien gerichtet und ja, auch andere Themen spielen damit. Hier ist es in einem Presserelease aus dem Jahr 2005. Die Clinton Foundation und die Regierung der Ukraine haben nun eine Partnerschaft geschlossen, wenn es um HIV bzw. AIDS geht. Ein Thema, das ja aktuell auch wieder viele Menschen betrifft, wie ich meine. So. Ja, alles Fake News natürlich. Nach Social Media Gerüchten zu US-Biolaboren, US-Botschaft in Ukraine löscht Dokumente. Was ist da los? Zusammen mit der Ukraine und anderen Partnernationen betreibt das US-Verteidigungsministerium in der Ukraine ein Forschungsprogramm zur Verringerung biologischer Bedrohungen. Auf der Webseite der US-Botschaft in der Ukraine war es noch bis Samstag möglich, Dokumente mit näheren Informationen zu den beteiligten Laboren zu erhalten. Jetzt wurden sie von der Webseite entfernt. Ja, hier gibt's nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Und ja, hier nochmal zu den Angriffen von Putin auf die Biolaboratorien in der Ukraine. Putin zerstört 7 US-Biowaffenlabors in der Ukraine. Wie gesagt, vielleicht geht es ja bei diesem Krieg um eine ganz, ganz andere Dringlichkeit, von der hier niemand eine Ahnung hat. So, zurück zu den Bidens. Das ukrainische Blutgeld der Bidens, was die US-Regierung und die Mainstream-Medien vor der Öffentlichkeit verdeckt haben. Ja, wie gesagt, auch das kann man sich alles ein bisschen genauer anschauen. Es liegt alles wirklich offen vor all unseren Augen. So, ist die Konfrontation der Ukraine oder wegen der Ukraine Joe Bidens Wag the Dog Moment. Wag the Dog sollte den meisten auch ein Begriff sein. Wer den Film nicht kennt, bitte anschauen. hier mit Dustin Hoffman und Robert De Niro. Wunderbarer Film, der ja die globale Weltpolitik cineastisch auseinandernimmt. Und ja, was natürlich dazu führt, dass der Glaube an oder die Glaubwürdigkeit von Joe Biden und auch den Mainstream-Medien und der ganzen Politik mehr und mehr sinkt. Die Menschen sehen es. Tucker Carlson wird zitiert: Niemand glaubt dir mehr, Joe Biden. Und es geht so weit, dass die Mehrheit der Amerikaner nun die mentale Kapazität des Präsidenten, des vermeintlichen Präsidenten, anzweifeln. So, und damit kommen wir jetzt zum CPAC-Treffen. Das war, jetzt muss ich wirklich nochmal schauen, steht hier nicht dabei. Ja, kommen wir noch drauf. Also, Trump ruft die Republikaner dazu auf, hier ein Komitee zu gründen, das Hunter Biden und die Korruption der Familie Biden untersuchen soll. Und ja, er hat wunderbare Aussagen jetzt getätigt am Wochenende. Schaut sich die Rede an. Das Problem ist nicht, dass Putin sehr smart ist. Das Problem ist, dass unsere Führer so dumm sind. Hier ein weiteres Zitat von Trump. Und ja, er tönt in Florida war das Treffen. Ich hätte Putin leicht gestoppt. In Orlando hat er das Ganze gesagt. Ja, wenn er im Weißen Haus wäre, hätte er den Krieg in der Ukraine gestoppt, behauptet der Ex-Präsident. Ja, der Ball liegt in Ihrem Feld, Mr. Präsident. Wir erleben weiterhin eine große Show auf der globalen Bühne. Trump über die Russen, die Ukraine angreifen. Die Wahl 2020 wurde gestohlen und ja, Immigranten ruinieren Amerika. Und ja, hier vergleicht er die Situation in der Ukraine mit der US-Grenze. Invasion in unser Land stoppen. Wie gesagt, man kümmert sich um die Grenzen der Ukraine, während die Grenzen zu Mexiko relativ vernachlässigt werden. So, eine weitere Aussage von Trump ist hier beim CPAC. Biden hat mehr Schaden angerichtet in 13 Monaten als die fünf schlimmsten Präsidenten in der Geschichte. Ja, die Menschen müssen es sehen. Und ja, die Konservativen der Vereinigten Staaten greifen Big Tech dafür an. Und ja, man ruft hier eine parallele Ökonomie aus. Ja, auch in den Vereinigten Staaten. Ich denke, die Entwicklung muss man parallel betrachten zu dem, was in der Ukraine passiert. Es ist eine globale Anstrengung. Die Amerikaner sind nicht allein in ihrem Kampf gegen den tiefen Staat. Das findet auch in Europa und in Asien statt, meines Erachtens. Und ja, Trump sagt hier trotzdem, die gefährlichsten Menschen der Welt sind innerhalb der Vereinigten Staaten. Also er hat da wirklich ausgeteilt. Ja, wie gesagt, die Rede ist überall zu finden. Ted Cruz hat ebenfalls gesprochen. Er ruft die Amerikaner dazu auf, hier unruly, also die Regeln zu missachten und ja, nicht kontrollierbar zu sein. Auch da wurde er beim CPAC zitiert. Und auch er ist bullish on Bitcoin. Verbindet auch hier die Punkte. So, Trump hat dann für einen großen Ansturm oder einen Jubelsturm gesorgt und hat gesagt, er wird zum dritten Mal die Wahl gewinnen 2024. Auch hier glaube ich nicht, dass es noch so lang dauern wird. Und ja, die Wahl wurde allerdings nicht gestohlen, wenn es nach dem ehemaligen Justizminister Barr geht. Ehemals enger Vertrauter stellt sich gegen Trump. Ja, noch immer behauptet Donald Trump, die US-Präsidentschaft soll 2020 sei ihm gestohlen worden. Belege dafür hat der Republikaner nicht. William Barr und der Trump-Justizminister Schwede spricht seinem ehemaligen Chef nun vehement. Dieser sei nicht betrogen worden, sondern schlicht ein Verlierer, ja. Da freuen sich die Medien natürlich drüber. Es gibt momentan gewisse Vergleiche zwischen Trump und Batman. Auch da eine Meldung. Schaut euch das Thema an. Peter Sarsgaard vergleicht seine Rolle als Batman mit Trump. Und ja, zum Schluss kommt 1,5 Stunden nochmal schon. Blickt man noch auf ein paar andere Themen. Nach Diebstahl beim Einkaufen. Merkels geklauter Perso ist wieder da. Ja, die Welt ist wieder in Ordnung. Spahn im Kreuzverhör. Wer zahlt seine Villa? Und ja, so gibt es weiter durchaus sehr interessante Beiträge. Das brisante Nachspiel der Razzia im Scholz-Ministerium. Kurz vor der Bundestagswahl durchsucht die Staatsanwaltschaft Osnabrück das von Scholz geführte Bundesfinanzministerium unrechtmäßig. War es versuchte Wahlkampfhilfe für die Union. Niedersachsens Grüne nehmen jetzt die Landesjustizministerin von CDU ins Visier. Auch hier ja, zerlegt man sich gegenseitig und da gibt es ja immer noch die Geschichte rund um die Warburg Bank. So. Ja, Kampf gegen Rechtsextremismus natürlich weiterhin das größte Problem in Deutschland. Bundesregierung legt Eckpunkte für neues Demokratiefördergesetz vor. Das hört sich so richtig gut an. Wie kann der Bund Projekte gegen Demokratiefeindlichkeit verlässlich fördern? Dafür fand die vorige Regierung keinen Weg. Nun machen zwei Ministerinnen nach Spiegelinformationen einen neuen Vorschlag. Ja, da freuen wir uns drauf. Schauen wir mal. So. Ja, der Hamburger Verfassungsschutz beobachtet einen der Hauptanmelder von Corona-Protesten. Wie gesagt, die Verfassung gehört geschützt. Wir haben ja am Wochenende wieder ganz, ganz viele Demos gesehen. My Body, My Choice. Wie kann man diesen Ausspruch einer feministischen Politik nur für ja so rechtsradikale Demonstrationen missbrauchen? Es macht doch immerhin einen Unterschied, ob ich mich entscheide, eine Abtreibung durchzuführen, was natürlich ja jede Frau, natürlich auch jeder Mann, machen darf, ist ja ihr oder sein Körper. Allerdings, wenn sich jemand wehrt, hier eine Gentherapie zu verwehren, die nachweislich bei vielen, vielen Menschen inzwischen für Probleme gesorgt haben, ist man natürlich ein Nazi. Auch das sollte den meisten Menschen inzwischen klar sein. So, genug des Sarkasmuses. Anti-Impfpflicht-Proteste am Samstag im Aufwind. Und ja, schön, dass die nicht weniger werden. Und eine weitere Meldung von Tichy. US-Trucker an Washington. Ihr müsst daran erinnert werden, dass ihr für das amerikanische Volk arbeitet. Nicht andersherum. Also, ja, am 1. März soll ja jetzt der Konvoi Richtung Washington gezogen sein. Das werden wir uns in der nächsten Sendung mit Sicherheit wieder anschauen. Momentan ist die Ukraine natürlich in aller Munde. Gefahr für Covid-19 mRNA-Impfstoff in der Blutbahn. Ganz neue Meldungen, die uns da erreichen. Studie beweist, mRNA aus Covid-Impfungen verändert das menschliche Erbgut. Wie gesagt, my body, my choice. Und auch hier gibt es immer wieder Todesfälle, die ja der ein oder andere mit diesen Impfungen in Verbindung bringt. Muss man alles natürlich überprüfen. Joseph Bandera ist tot. Ein Schauspieler, der in der Coronation Street, die Welt des Kleinen, aufgetreten ist, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Krank geworden und darauf in Costa Rica gestorben. Corona-unabhängig gab es auch den einen oder anderen Todesfall. Schauspieler nach Tod von Sohn festgenommen. Verstorben aber das Patenkind von Quentin Tarantino. Ja. Hier wird von Michael Madsen gesprochen. Und ja, ein seltsamer Todesfall in Miami. Dort wurde ein Mann getötet und zwar wurde er von einer älteren Frau mit einem Bentley überfahren. Wir sehen hier das Nummernschild des Bentley. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Meines Erachtens wohl das britisch-royale Logo. Oder ist es das Logo von Bentley? Ich weiß es nicht. Hat ein bisschen für Aufregung gesorgt in sozialen Medien. Die Villa des Pornhub-Besitzers ist in Montreal in Flammen aufgegangen. Lass ich so stehen, wie gesagt, da gibt es ja nicht die erste Villa, die in diesen Tagen am Feuer fängt. Und ja, zurück in Deutschland. Mehr Impfnebenwirkungen als bekannt. Krankenkassendaten sorgen für Diskussionen. Das Thema geht momentan durch die Medien. Schwurbel-BKK heißt es hier. Brandbrief entfacht Glaubenskrieg um Krankenkasse und ihre Daten. Ziehen die Corona-Vakzine erheblich mehr Nebenwirkungen nach sich als bekannt ist? Eine Analyse von 11 Millionen Patientendaten lässt diesen Verdacht zu, den der BKK-ProVita-Vorstand diese Woche äußerte. Doch sein Warnschreiben an das zuständige Bundesinstitut sorgt vor allem eins, moralische Entrüstung. Ja, how dare you? Das offizielle Narrativ einfach anzweifeln geht da nicht. So, Schwangerenberatung vermehrt neurologische Probleme bei gestillten Babys geimpfter Mütter. Ohio und Texas haben nur eine Warnung ausgesendet. Hier geht es um toxische, giftige Chemikalien, die in Schnelltests gefunden wurden. Neuseeland, oder das oberste Gericht von Neuseeland, hat die Impfpflicht von Jacinda Ardern beendet. Es ist eine schwere Verletzung der Menschenrechte, heißt es hier. In der Region schwere Überschwemmungen in Australien. Menschen flüchten auf Hausdächer. Ja, Dann gibt es noch gewisse Entwicklungen, die man auch nicht unbemerkt lassen sollte. Die WHO beauftragt länderübergreifenden digitalen Impfpass. Impfregister in Deutschland für Herbst geplant. Ja, schauen wir mal. Globalisierung der Pandemie. WHO will zukünftig den Nationalstaaten befehlen. Grundrechtseinschränkungen sind dann einfacher. Und ja, hier heißt es, die Pandemiemaßnahmen sollen global verbindlich erklärt werden. Am 1. März, also morgen, wird in Genf bei der WHO ein internationales Pandemieabkommen verhandelt. Ja. Mann. Denkt sich immer wieder was Neues aus. So, Generalkapituliert und verschiebt Impfziel auf den April. Das wird wohl nicht die letzte Niederlage des großen Feldmarschalls des Impfkrieges werden, ja, obwohl es schon nach einer Kapitulation nahe kommt. Wenn der Impffortschritt so weitergeht wie derzeit, dann käme man hochgerechnet auf Anfang April, bis die nächsten 30 Millionen Impfungen geschafft sind. So Breuer. Ja, die Leute haben keinen Bock mehr. Hinter Polen und Italien, deutsche Wirtschaft zählt zu den globalen Corona-Verlierern. Auch das kein Zufall, bin mir ganz sicher. Streit über Corona-Basisschutz geht weiter. Also alle Maßnahmen fallen lassen, bis auf Abstand, Maske, 2G und so weiter. Kennen wir auch schon. Und ja, die Sau muss weiter durchs Dorf getrieben werden. Und nun sind erste Fälle von Deltacron aufgetaucht. Ja, Deltacron wird jetzt mit Sicherheit die tödlichste Variante aller Zeiten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, Island möchte, dass so viele Menschen wie möglich sich mit Corona infizieren. Ja, wohl eine vernünftige Entwicklung hätte man vor der völligen Durchimpfung der Gesellschaft vielleicht machen sollen. Und ja, wir erinnern uns. Wir haben Ende Februar, morgen geht der March Madness los, der 1. März. Und wir erinnern uns an eine Aussage von Lauterbach aus dem Oktober. Ungeimpfte bis März geimpft, genesen oder leider verstorben. Ja, da wird es wohl heute noch einige treffen. Auch da sehen wir, wie lächerlich das Ganze öffentlich vorgeführt wird. So, schöne Meldung auch hier. Heinz Daxecker. Die Pandemie hat den Manieren der Menschen nicht gut getan. Ein Gespräch über Händeschütteln, Jogginghosen und ein Benimmkurs für Politiker. Ja. So, und ja, zum Schluss noch ein paar Meldungen. Die zeigen, dass wir hier ein Schauspiel vorgeführt bekommen. Wegen Angriffskrieg auf die Ukraine, Ölpreis steigt um mehr als 6%. Die USA Russland als Energieweltmacht, Putins Krieg stellt diese Ordnung auf den Kopf. Die Meldung war gestern anders. Die USA werden nämlich nun größter Gasproduzent der Welt. So ein Zufall. Und alles nur Show? Fragezeichen. Betrieb in Normalmodus. Gazprom pumpt weiter russisches Gas nach Europa. Tja, alles nicht so schlimm. Mag hier der ein oder andere sagen. Und ja, einen interessanten Artikel hier noch von Telepolis. Das wäre das Ende des heutigen Deutschlands. Das lasse ich einfach mal so stehen. Dann noch die Frage, wo hält sich Putin eigentlich gerade auf? Irre Gerüchte um den Kreml-Chef. Und ja, als kleiner Gruß aus der Küche oder als Dessert, je nachdem, wie man das sehen will, stellt sich mal die Frage, während dieser Russland-Ukraine-Krise, was ist eigentlich Martial Law? Was ist das Kriegsrecht? Und könnte es sein, dass nicht nur in der Ukraine und Russland, sondern global in diesen Tagen, ja, das Kriegsrecht ein großes, großes Thema werden könnte? Ja, das zum Abschluss der heutigen Sendung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung. Und wünsche allen viel Ruhe, viel Kraft und viel Humor in diesen Tagen. Lasst euch nicht hineinziehen in diesen ganzen Wahnsinn, sondern ja, genießt euch. Genießt eure Lieben und ja, habt Vertrauen. Die Dinge werden sich ändern. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Der Sunny ist draußen. Thank you.